Halleluja. Danke, Vater, für den neuen Sonntag. Danke, dass du da bist. Danke, dass du uns mächtig dienst. Und danke, dass es uns wohlergeht an Geist, Seele und Leib. Danke, Jesus. Wir lieben dich. Halleluja, Halleluja. Darf ich euch mal fragen, ob irgendjemand die letzten 14 Tage ganz extrem angegriffen war? Kommt mal alle, die erstreckt, hier in die Mitte. Wer das zu Hause hört, ich empfehle euch, macht es einfach mit. Zu Hause kommt einfach hier in die Mitte in den Gang. Bleibt da stehen. Nee, in die Mitte vom Gang. In die Mitte von ihr anderen, steht auf, die ihr nicht angegriffen wart, streckt so die Hände zu ihnen. Wir beten für die jetzt. Amen. Ihr könnt auch zusammenstehen, das passt. Halleluja, Vater. Vater, wir nehmen jetzt Autorität im Namen Jesus Christus von Nazareth. Und wir sagen, uns gehört Freiheit, uns gehört Wohlergehen an Geist, Seele und Leib. Vater, mit dem Schwert des Geistes trenne ich meine Geschwister jetzt ab von jedem negativen Wort, von jedem Fluch, von jeder Einflussnahme Satans, jetzt in Jesu Namen. Vater, ich löse sie von jedem falschen Joch und von jeder Lüge und von jedem Betrug und von jedem Fluch und von jedem negativen Wort und von jeder Neid und Missgunst und alles, was gegen sie fliegt. Mit dem Schild des Glaubens löschen wir jetzt aus jeden feurigen Pfeil des Satans. Und wir sagen Freiheit, Freiheit jetzt, Loslösung jetzt, Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Boah, ich spüre die Salbung. Halleluja, danke, Heiliger Geist. Danke jetzt für Freiheit. Danke, Heiliger Geist, dass sich jetzt alles auflöst. Jede Kette, jede Schnur, jede Bindung, jedes Seil, jeder Strick der Lüge. Jetzt geht jetzt weg. Papa, Kopfweh geht jetzt, Migräne geht jetzt weg. Organschmerzen gehen jetzt weg. Alles geht jetzt weg in Jesu wunderbaren Namen. Freiheit für deine Schafe. Danke, Jesus. Danke für Vollmacht über alle Macht des Feindes. Und nichts wird uns schaden. Halleluja. Danke, Jesus. Preis dem Herrn. Amen. Komm, gib Jesus einen Applaus. Komm. Danke, Jesus. Dürft euch setzen. Halleluja. Halleluja. Wir sind ja hier eine Glaubensgemeinde. Amen. Wir beten kurz und knackig und nicht stundenlang und immer dasselbe. Gott ist nicht schwerhörig und auch nicht stumpfsinnig. Der weiß und hört uns, oder? Amen. Geht's euch besser? Halleluja. Praktiziert es zu Hause. Am Ende vom Gottesdienst machen wir noch Abendmahl. Aber zuerst tauchen wir ein ins Wort, oder? Leute, ich bin so dankbar für das, was wir hier haben. Ich bin so dankbar. Und je länger das geht, je länger ich hier bin, je länger ich mit Gott gehe, desto dankbarer werde ich. Hätte ich nie gedacht. Ich habe mir immer gedacht, oh, vielleicht werde ich mal verbitterter oder kriegsgrämiger, wenn ich älter werde. Nee, ich werde dankbarer. Auch das ist ein Wunder für mich. Für dich auch? Denk mal kurz zurück. Die letzten 10 Jahre, die letzten 20 Jahre oder sagen wir die letzten 10 Jahre hier in der Church at the River. Gab es da einen Moment, wo du gesagt hast, Gott hat mich verlassen? Oder mir ging so schlecht, dass ich gedacht habe, Gott ist weg? Gab's das? Aber kannst du es heute noch so sehen? Ja oder nein? Alle nein? Warum? Weil Gott was ist? Treu. Er wird dich nie verlassen noch versäumen. Er führt uns manchmal durch Stürme. Das ist normal. Aber ohne Sturm keine tiefen Wurzeln. Wenn der Baum merkt, der Wind rüttelt, macht er die Wurzeln tief. Dann ist vielleicht einmal ein Jahr oder zwei keine Frucht am Baum. Wenn man nicht versteht, was passiert, denkt man, was für ein nutzloser Baum. Nee. Die Wurzeln gehen tief. Amen. Und in unserem Glaubenssystem ist es dasselbe. Ich war am Freitag mit dem Sammy im Gottesdienst. Und dann war da ein Prediger, habe ich zugehört. Und ich finde es so interessant, welche Not in Deutschland ist. Und ich will mich überhaupt nicht über irgendwelche Prediger oder Pastoren erheben oder lustig machen oder bin der Klugscheißer oder der Besserwisser. Darum geht's mir nicht. Aber ich merke, wenn ich wo zuhöre, trifft es den Punkt des Glaubens in mir, der größer wird, oder trifft es diesen Punkt nicht? Ich möchte es mal so sagen. Wie so ein Dashboard, so ein, wie heißt das da mit dem Pfeil, so ein Dartboard. Da gibt's einen schwarzen Punkt in der Mitte. Und wenn du den triffst, dann hast du einfach getroffen. Und so muss eine Predigt sein. Die muss in mir, und ich hoffe auch in dir, diesen schwarzen Punkt treffen. Wenn wir drumherum uns zufrieden geben mit der anderen Punktzahl, die es da gibt, dann ist es nicht gut. Ich möchte nicht mich gut fühlen nach einer Predigt. Ich möchte nicht denken, ja, das war ganz nett. Ich möchte, dass mein Glaubenszentrum, boom, dass da ein Einschlag ist. Und ich merke, boah, jetzt ist mein Glauben stärker, wird mein Glauben größer. Amen. Und ich habe mich so gewundert über diesen Prediger. Erzähle 2000 7 hat er die Diagnose gekriegt, dass er Diabetes hat. Und hat er da erzählt, wie gut ihm das tut, dass er so Dinge lernt. Und die Botschaft war so, er ist jetzt so immer abgesichert. Er hat so ein Dauergerät da angeschlossen, wo ihm Sachen spritzt. Und er hat ein zweites immer dabei. Und er hat immer Traubenzucker in der Hose. Wenn er in Urlaub fliegt, hat er in jeder Tasche eine Spritze und Traubenzucker. Und dann hat er das alles so erklärt und wie gut es ist und so. Und ich habe gedacht, was wird das für eine Predigt? Was ist die Frucht aus dieser Predigt? Dass Krankheit gut ist? Dann hat er erzählt, dass zig Leute zu ihm kamen, für ihn gebetet haben im Krankenhaus und überall. Ich möchte niemanden verurteilen, versteht mich bitte richtig. Manchmal haben Christ ein paar Jahre Krankheiten. Aber ich habe mich in meinem Herzen entschieden, Krankheit ist illegal, Punkt. Und wenn es ein paar Jahre dauert, mir wurscht, aber das ist illegal an meinem Körper. Ich arrangiere mich nicht damit. Und ich stehe nicht vor euch hin. Ich habe noch nie euch gepredigt, wie gut eine Krankheit ist, die ich angeblich habe und wie gut die mir tut, weil Gott mir was zeigen will. Oh, ich muss ein bisschen zurückschalten, die Salbung. Leute, ich habe mich gefragt, wie die Menschen, die dazugehört haben, wie gehen die jetzt aus dieser Predigt raus? Okay, der Prediger ist krank. Gott zeigt ihm was dadurch. Ist das die Botschaft? Das trifft nicht mein Glaubenszentrum, mein Board, versteht ihr? Das ist nicht, was ich hören will. Wenn er proklamiert hätte, ich weiß, das ist illegal und ne, und ich bleib am Ball und es geht irgendwann weg und so weiter. Amen. Wisst ihr, ich hatte Asthma von klein auf. Ich wusste es aber gar nicht. Ich bin 400 Meter Lauf in der Schule gerannt, bis kurz vom Ziel. Da habe ich einen Blackout gekriegt, bin umgefallen und bin fast erstickt. Da hat der Lehrer zu mir gesagt, ja, du hast einfach keine Kondition. Bei der Bundeswehr auch um die Kaserne gerannt mit 40 Mann. Ich war vorne hinterm Trainer, bis 300 Meter vors Kasernegebäude kriege ich einen Blackout, falle um. Da liege ich da, denke ich, super, alle haben gelacht. Ich habe überhaupt nicht gerafft, dass ich Asthma habe. Ja, mit einem kleinen Spray hätte man mir helfen können. Ich dachte immer, ich habe schlechte Kondition. Dann war ich in Amerika, war 1100 Meter hoch. Jeden Morgen um 5 Uhr um die Kaserne laufen, wie die Blöden. Viele Mann hintereinander, drei Mann nebeneinander. So war der Spruch. Jedes Mal bin ich kurz vom Ziel abgekackt, habe keine Luft mehr gekriegt, habe das nicht gerafft. Irgendwann, wo ich arbeitslos war, musste ich zu einer Untersuchung. Sagt der Arzt zu mir, ja, Sie haben Asthma. Und was für ein Übles. Dann bin ich eine Woche ins Loch gefallen, emotional, weil ich auf einmal, ich hatte so Flashbacks. Ich verstand auf einmal jede Situation in meinem Leben, warum ich da abgekackt bin. Ich habe keine schlechte Kondition, ich habe eine gute. Aber ich habe nicht gerafft, ich habe Asthma. Und dann fing ich an zu erzählen, ich habe Asthma. Und der Arzt hat gesagt, ich habe Asthma und ich habe Asthma. Und dann kam der Heilige Geist ins Spiel und ich liebe ihn. Und sagt, Thomas, hör auf zu bekennen, du hast Asthma. Weil du nimmst es an, sobald du sagst, ich habe Asthma, bekennst du es und der Teufel sagt, super, er hat es gefressen. Und dann sagt der Heilige Geist, wie soll ich reagieren? Du sagst ab jetzt, der Arzt hat die Diagnose gestellt und behauptet, du hättest Asthma. Ja, ist doch so, oder? Und dann natürlich, ich war arbeitslos, das Arbeitsamt konnte mir kaum noch einen Job vermitteln, weil mit Asthma gibt's nicht viel. Dann war der Verstand und der Teufel, ist das nicht gut? Ist das nicht gut für dich? Aufpassen. Lass dich nicht auf die Tricks des Teufels ein. Amen. Wisst ihr, ich habe die Woche eine Offenbarung gehabt, da sagt der Herr zu mir. Unser System mit Arbeitslosenversicherung und mit Sozialversicherung und überhaupt hier auch mit Hartz IV ist ein Auffangnetz, wenn du runterfällst. Und ganz viele Menschen machen aus diesem Auffangnetz eine Hängematte. Sagen, ach, ist das bequem. Und dann gehen sie nicht mehr raus. Leute, das ist nicht deine Berufung, arbeitslos zu sein. Und ich mache niemand Angst, ich mache niemand Druck, ich will niemand anklagen. Aber geh raus aus dieser Hängematte, die ist nicht für dich. Du hast zwei gesunde Hände bekommen zum Arbeiten und du hast von Gott eine Berufung und du hast Begabungen bekommen. Und wenn du arbeiten willst, jetzt kriegst du die Offenbarung deines Lebens. Und du anfängst in deinem Herzen die Entscheidung zu treffen, ich möchte arbeiten, wirst du ganz schnell einen Job haben. Martin, du weißt es, gell? 6, 7 Jahre haben wir für ihn gebetet für einen Job, bis Gott mir sagte, der will gar nicht, hör auf für ihn zu beten. Na, ich sag, Martin, wir beten nicht mehr für dich für einen Job, war er völlig geschockt. Na, ich sag, weißt du, Gott hat mir gesagt, du willst gar nicht, stimmt's, ja oder nein? Sei Martin, mach dir Gedanken. Ich bete nicht mehr für dich, ich verurteile dich nicht. Wegen mir kannst du, bis du alt wirst, so weiter. Das ist mir egal, ich beeinflusst mich nicht, oder? Und dann sag, wenn du dich entschieden hast, dass du willst, kommst du und dann beten wir. Nach ein paar Wochen kam er, du, ich habe mich entschieden, ich will. Oder war es länger, ich weiß nicht mehr, es war eine Weile. Aber nach 2 Wochen, nachdem wir gebetet haben, hat Martin den Job gehabt. Raus aus jahrelanger Arbeit, es geht. Hör auf mit den Argumenten. Ich weiß nicht, ich wollte es gar nicht predigen, kommt mir gerade so ein Sinn. Für irgendjemand ist es wahrscheinlich. Und du kannst dir wieder Dinge leisten. Du hast wieder eine Erfüllung in deinem Tagesablauf. Du kommst in was hinein, was dir gut tut. Du kommst unter Menschen. Ey Leute, das ist was Gutes. Das ist nicht Schlechtes. Und wenn du nicht gleich was findest, du nächstes Jahr noch arbeitslos bist, ich verdamm dich nicht. Ich hab dich lieb. Amen. Ich hab dich lieb und alles ist gut. Okay, aber komm an den Punkt, wo du willst. Dann kommst du nach vorne. Ja, und dann dachte ich so, Mann, wie geht es alles weiter? Und da habe ich über 10 Jahre hatte ich 2-mal im Jahr einen Infekt, der sofort in die Bronchien ging. Und 2-mal im Jahr musste ich Antibiotika bekommen. Das ist kein Spaß für mich, ich habe schon immer ein bisschen mit dem Darm Probleme. Und wenn ich Antibiotika nahm, hat es mir mein ganze Darmflora rausgehauen. Dann hatte ich wochenlang Darmschmerzen, bis das einigermaßen normal war. Macht es Spaß? Und der Teufel stand immer neben dran und du willst gesund sein. Und ich habe nicht aufgehört, über die 10 Jahre immer zu sagen, Heilung gehört mir, Gesundheit gehört mir und es wird sich manifestieren. Und dann 2019 in Toronto, ein Mann betet für mich, für was ganz anderes. Und in dem Moment spüre ich das Feuer Gottes in meinen Bronchien und alles ist weg. Und seitdem habe ich Ruhe. Amen. Ich weiß nicht, wann der Tag ist und die Stunde, aber ich weiß, mein Gott ist treu. Amen. Aber ich habe in den ganzen Jahren, wo ich noch mit Asthma gekämpft habe, bin ich nicht hier hingestanden, habe gesagt, oh, der Herr hat mir Asthma gegeben, weil er mir was zeigen will, dass ich nicht so eifrig bin, bist langsam, Thomas. Leute, ich frage mich, was geht da draußen ab? Und wisst ihr, was passiert? Wenn der Glaube nicht gefüttert wird, verkümmert er. Und dazu brauchst du das Wort Gottes. Glauben kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Amen. Und wenn das so in der Gemeinde nicht gelehrt und gefüttert wird, und Glauben kostet dich alles, der ist provozierend. Glaube sagt, du hast ihn und dann ist gut, wenn nicht, dann ist, ist aber hart. Ja, ist hart, aber ist gut. Wahrheit macht frei. Und ich merke immer wieder, dass Prediger, die das nicht checken, bauen ein Gerüst um ihr Problem, mit dem sie das Problem erklären. Gott will mir was zeigen. Vielleicht ist es gut für mich. Ja, irgendwann, que sera, sera. Irgendwas. Leute, das ist doch nicht Glauben, oder? Glauben ist, den Leuten zu sagen, Gott hat alles bezahlt am Kreuz. Und wenn ich dann höre, dass eine Gebetsgruppe kommt und betet, oh Herr, heile ihn. Der Herr macht nichts mehr, wir wissen das. Wir haben schon oft gehört, oder? Wir wissen, er hat gesagt am Kreuz, es ist vollbracht. Und Jesus hat sich gesetzt zur Rechten des Vaters. Jemand, der sich hingesetzt hat, der arbeitet nicht mehr. Wenn Gott sich setzt, dann sagt er, es ist vollbracht. Sonst wäre er noch am Stehen und am Machen. Und das ist der Punkt, der Kern vom Glauben. Und es ist nicht die Frage, ob es in einem Tag sich manifestiert, in 2 Jahren oder in 20 Jahren, ist egal. Bleib am Ball. Krankheit ist illegal, Punkt. Amen. Leute, ist so wichtig für uns. So wichtig, dass wir das nicht akzeptieren. Schmerzen, ihr braucht sie nicht mehr akzeptieren. Heute haben wir 2 Zeugnisse gehört, wo die Schmerzen weggingen. Aus Glauben. Im Nico, sein Finger ist noch blau, könnt ihr angucken, aber tut nicht mehr weh. Es passieren Dinge, ja, aber es ist illegal. Amen. Mein Erlöser lebt. Halleluja. Neue Genfer. 1. Korinther 1, ab Vers 26. Es gibt so ein paar Passagen in der Bibel, da staune ich, was da steht. Da staune ich und denke mir, gibt's denn sowas, dass Gott sowas in die Bibel geschrieben hat? Halleluja, ja, Amen. Weil der dich kennt. Weil der dich so gut kennt, dass ich denke, das ist ja echt lustig und witzig. Seht euch doch einmal in euren eigenen Reihen um. Haben wir schon mal angeschaut. Guckt dich nur mal darum, ist echt lustig. Geschwister, Was für Leute hat Gott sich ausgesucht? Weißt du, dass du heute Morgen ausgesucht bist? Ausgewählt? Rausgepickt? Alles weggemacht bis das eine? Stell dir ein Büschel Haar vor. Und Gott sagt, weg, 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 weg. Ich hab's. Oh. Was hat Gott sich für Leute ausgesucht, als er euch berief? Es sind nicht viele kluge und gebildete darunter. Und es meint's nicht abwertend. Du kannst voll sein mit Wissen. Die Bibel sagt, Wissen bläht auf. Liebe baut auf. Es sind zwei komplett andere Systeme. Es gibt viele Menschen in der Welt, die wahnsinnig viel Wissen haben. Und sie meinen, sie sind deswegen besser als du. Aber die Bibel lehrt uns was ganz anderes. Was für Leute hat Gott sich ausgesucht? Das ist eine Frage heute Morgen. Und die ist super interessant. Als er euch berief, es sind nicht viele kluge und gebildete darunter, wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt. Nicht viele Mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft. Interessant. Kauf dir irgendein Magazin, so ein Frauenmagazin. Da gibt's die Richtung Rock, dann gibt's die Richtung Schlager, dann gibt's die Richtung Fernsehen. Das sind alle Stars drin, dieser Welt. Ich finde es immer interessant, wenn so irgend so ein Star, so ein sogenannter Star stirbt, wie sie dann alle weinen. Bei Michael Jackson und wie die alle hießen. Auf Englisch Michael Jackson, für die, die es nicht verstanden haben. Da hat die ganze Welt geweint. Diana ist gestorben. Oh, die ganze Welt hat geweint. Könnt ihr euch erinnern, Diana, die Prinzessin? Zur gleichen Zeit ist Mutter Teresa gestorben. Und er hat mir gesagt, Thomas, schau, wer für wen weint. Bei Mutter Teresa waren nur ganz wenige Staatspräsidenten da. Aber es waren welche da. Bei Diana die ganze Welt. Da kam der Elton John, Candle in the Wind. Ich konnte es nicht mehr sehen, mir war es zum Kotzen auf gut Deutsch. Mir ist richtig schlecht geworden. Und da habe ich gedacht, das ist genau das Wort, was Jesus gesagt hat. Lasst die Toten ihre Toten begraben. Ist das heftig? Jesus sagt, dass Leute, die noch rumlaufen und noch leben, die bezeichnet Jesus als Tote. Schon bevor die gestorben sind. Was meint er? Geistig tot, getrennt von Gott. Unwillig, unnütze zum Glauben und so weiter. Ist heftig. Und hier heißt es nicht viele kluge und gebildete darunter, wenn man nach menschlichen Maßstäben schaut oder es liest. Aber aus Gottes Sicht und Gottes Maßstab bist du heute Morgen ein Star. Du bist aus Gottes Sicht ein Star. Er hat dich ausgepickt, nicht ich, nicht dein erster Pastor oder dein Hauskreisleiter oder dein Mann oder deine Frau. Gott hat dich auserwählt. Jesus sah dich am Kreuz. Du musst es für dich greifen. Der Vater geht zu Jesus und sagt, Jesus, bist du bereit für Thomas zu sterben? Stell dir vor, du wärst der einzigste Mensch dieser Welt. Und der Vater geht zu Jesus und fragt, bist du bereit für Thomas zu sterben? Nimm deinen Namen. Und Jesus sagt, ja, Vater. Begreifst du das, wie tief das geht? Wie wertvoll das ist? Diese Welt ist so komplett anders wie Gott. Diese Welt hat eigentlich mit Gott gar nichts zu tun. Null. Nichts. In einer anderen Bibelstelle heißt es, wer die Welt liebt, kann den Vater nicht lieben. Und wenn du den Vater liebst, kannst du die Welt nicht lieben. Es geht nicht. Eins von beiden. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Nächster Vers. Im Gegenteil. Sag mal im Gegenteil. Was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist. Willkommen im Club heute Morgen. Der eine mehr, der andere weniger. Das hat Gott erwählt. Entspann dich mal. Kommt noch Verdammnis ab und zu bei dir vorbei und sagt, na, hallo, hier bin ich. Du brauchst keine Verdammnis mehr haben. Aus Gottes Sicht bist du errettet. Aus Gottes Sicht bist du erwählt. Stell dir das mal vor. Aus Gottes Sicht bist du auserwählt. Aus Gottes Sicht bist du auserwählt. Aus Gottes Sicht bist du auserwählt. Mensch, Leute, wacht auf. Aus Gottes Sicht bist du auserwählt. Entspann dich mal. Schon mal wieder ab und zu gesündigt und dann kam so eine Stimme und sagt, oh, jetzt ist er aber mächtig zornig auf dich. Vergiss es, Gott wird nie wieder zornig auf dich. Kann er nicht, denn die Strafe liegt auf ihm, auf Jesus, auf das wir Frieden hätten. Halleluja. Das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Leute, das ist eine Aussage. Jede Natursendung, die du einzahlst, vor 200 Millionen Jahren hat der Lurch sich entschieden, er wird ein Fuchs. Und krabbelt aus dem Wasser raus und entscheidet sich, ich habe ab jetzt Fell und ne, und was sie dir alles erzählen, unfassbar. Und die Leute, das sind gebildet, die sind auch von der Welt her, die haben wahrscheinlich einen Uni-Abschluss, vielleicht sind sie Professoren, vielleicht sind sie dies, vielleicht sind sie Könige, keine Ahnung, die geben sich irgendeinen Titel, aber sie raffen nichts, was, wenn es um Gott geht. Ist das nicht brutal? Um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Gott hat einen Sinn für Humor. Ich finde es so interessant, wenn ein Flugzeug abstürzt. Da hast du noch nie gehört, dass da einer drin sitzt. Die Evolution rettet mich. Auf einmal schreien sie alle nach Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Selbst wenn sie noch so atheistisch sind. Ist das nicht komisch? Irgendwie ist dann doch irgendwie ein Programm doch tief in uns drin. Auch wenn einer Gott noch so sehr ablehnt. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, wenn uns alle hier heute Morgen irgendeiner beurteilen müsste aus der Welt, da wär nicht so berauschend. Und ich sag dir heute Morgen, das ist gut so. Freu dich mal. Weil es ist egal, was Menschen über dich sagen. Es ist nur eine Sache wichtig, was Gott über dich sagt. Mein geliebtes Kind. Amen. Mein geliebtes Kind, auserwählt, bestimmt, vorherbestimmt, zu guten Werken, die Christus zuvor bereitet hat. Leute, das ist eine Gnade. Die haben wir alle noch, glaube ich, noch gar nicht so in der Tiefe begriffen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Wenn sie am Todestag vor Gott stehen, beziehungsweise das Gericht anfängt, da können sie einen Oscar vorzeigen. Sag Gott, das interessiert mich nicht. Sie können einen Unititel hinschieben. Sie können sagen, ich bin so berühmt, die ganze Welt kennt mich, ich war jeden Tag im Fernsehen. Sag Gott, das interessiert mich nicht. Stell mal alles ins Feuer. Holz, Heu und Stroh. Wupp, weg. Das ist heftig. Und dann kommst du. Gold, Silber, Edelsteine. Das, was du in deinem Herzen hast, das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Jesus hat gesagt, diese Welt wird vergehen. Mit allem, was hier sichtbar ist, wird vergehen. Aber meine Worte bleiben in Ewigkeit. Nächster Vers. Was in dieser Welt unbedeutend und verachtend ist und was bei den Menschen nichts gilt, hello, it's you this morning. Welcome. Willkommen. Das bist du heute Morgen. Stimmt's? Oder gibt's da draußen welche, die sagen, ey, wenn du kommst, wow, die fallen vor dir nieder und beten dich an. Ja, keiner von uns, oder? Gott sei Dank nicht, ne? Aber die Menschheit liebt es. Jeder da draußen will ein Star sein. Deswegen gibt's DSDS. Deutschland sucht den Deppenstar. Ja? Das sind alles Leute dort, die haben keine Freunde oder keine Familie. Je länger der Vorspann ist, desto witziger wird's, wenn die anfangen singen. Das kannst du mittlerweile schon merken. Ich gucke mir den Käse eh nicht mehr an, aber ja, die können nicht singen. Und je schlechter die singen können, desto größer ist die Klappe vorher. Und die, die wirklich gut singen können, sind ganz bescheiden. Aber alle wollen ein Star werden. Warum? Warum geben Mädels alles auf, auch ihre Jungfräulichkeit und was sie alles so haben, den Schatz, den Gott ihnen gegeben hat, nur um irgendwie ein Model zu werden? Harvey Weinstein, kennt ihr den? Und die paar anderen, alles kommt ans Licht irgendwann. Menschen sind bereit, das, was sie haben, aufzugeben, um einen scheinbaren Erfolg in dieser Welt zu haben. Die Bibel ist ganz anders drauf, das zeige ich euch noch gleich. Das, was nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, was bei ihnen etwas gilt. Der Reiche und Lazarus, könnt ihr euch erinnern? Beide kommen ins Totenreich, das war noch vom Kreuz. Totenreich war geteilt in den guten Teil und in den bösen Teil. Der arme Lazarus kam in den guten Teil, weil er lag in Abrahams Schoß. Der Reiche kam sofort ins Feuer. Dann sieht er da drüben Lazarus in Abrahams Schoß und er denkt immer noch so wie auf Erden. Ich bin der Reiche, obwohl er in der Hölle, in der Verdammnis ist. Sagt er, hey Abraham, Vater Abraham, schick mir mal den Lazarus rüber. Die denken immer noch im Herrensystem. Ich bin über dem Armen. Lazarus wird getröstet. Und Abraham sagt, hey, du hast dein Gutes gehabt. Du hast dein Geld und dein Reichtum verprasst mit Frauen und mit deinen Freunden, mit Alkohol, mit Partys. So, und jetzt ist Schluss. Er lag vor deinem Haus mit Geschwüren, die Hunde geleckt haben. Das ist ein tolles Leben. Aber am Ende, lag in Abrahams Schoß und wurde von Abraham gestreichelt und getröstet, dem Vater des Glaubens. Da werde ich auch im Himmel empfangen. Abraham empfängt jeden Gläubigen, der kommt, jedes seiner Kinder, Kinder Abrahams, des Glaubens, nicht Juden. Versteht ihr? Und das siehst du, wie sie denken, wie sie immer noch, selbst in der Ewigkeit denken die noch, sie sind die Herren, sie sind etwas. Aber die Zeit ist vorbei. Es dauert ein bisschen, bis sie es merken. Gott hat ihnen sogar die Ewigkeit dafür eingeräumt, um es zu checken. Das vorbei ist mit lustig. Aber Gott hat dich erwählt, damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, was sie haben. Stellt euch das vor, wir hier haben kein Reichtum, kein Ruhm, wir sind nichts, aber wir haben Gott. In ihm haben wir allen Reichtum und allen Ruhm für die Ewigkeit. Und die denken, sie sind Hollywood-Star gewesen oder Sänger oder keine Ahnung was, der Elvis, alle Welt liebt ihn. Und nichts von dem bleibt übrig in der Ewigkeit. Alles verbrannt im Feuer. Holz, Heu und Stroh. Und du gehst in die Ewigkeit und du wirst begeistert sein von dem, was du getan hast und was hier auf Erden in deinem Leben war. Amen. Wenn du ein Buch schreibst, wie Mohammed, und verführt die Menschheit zu einer Religion, die nichts mit Gott zu tun hat, mit jedem Moslem, der in die Hölle fällt, wird Mohammed mehr gequält und sein Feuer wird heißer. Das können wir uns im Verstand nicht vorstellen. Wenn du ein Buch schreibst, was Jesus die Ehre gibt, und du schon lange gestorben bist, wir sterben ja nicht mehr, wir ändern ja nur die Adresse, dann wirst du im Himmel immer noch Ehre empfangen, dass du dieses Buch schreibst, obwohl alles, was wir tun, ist zur Ehre Gottes, das wissen wir. Ja? Aber du wirst dich freuen und sagen, hey, durch mein Buch, was ich zur Ehre Jesu geschrieben habe, haben sich vielleicht 100 Menschen bekehrt, vielleicht 100.000, vielleicht 100 Millionen, weiß man's, wie sehr Gott es benutzt. Und mit jedem, der in den Himmel kommt, der wird zu dir kommen und sagen, ey, du bist doch der, der das Buch geschrieben hat. Du bist doch der, der die eine Predigt gemacht hat. Du bist doch der, der mich in der Fußgängerzone angesprochen hat. Hey, du bist doch der, der mir das Traktat geschenkt hat. Versteht ihr? Wenn die errettet wird, du freust dich. Deine Freude wird immer mehr. So wie bei denen die Verdammnis und die Strafe immer mehr wird. Leute, das ist was, hä? Wenn man auf die Strafe schauen, kann man Angst kriegen. Aber wenn man auf die Belohnung schauen, das, was Paulus schrieb, ich schaue aus nach dem Ziel, nach dem Siegeskranz, der mir gegeben wird im Ziel, nach der Krone des Lebens, die kommt, wenn ich das Ziel erreicht habe. Amen. Leute, Gott ist so gut. 29, nächster Vers. Denn niemand soll gegenüber Gott mit vermeintlichen Vorzügen prahlen können. Seht ihr, wie Gott es gemacht hat? Alles, was wir haben, alles, was wir können, dass ich hier stehen darf und euch predigen, ist nicht mein Verdienst, ist nicht mein Können. Ich war früher ein Stotterer. Wenn mehr als 10 Leute im Raum waren, habe ich Schweißausbrüche gekriegt. Das war überhaupt nicht meine Welt. Aber alles, was ich heute weiß, was ich kann oder nicht kann oder versuche es gut zu machen, ist alles zur Ehre Gottes. In deinem Leben hoffe ich auch, oder? Ist alles zur Ehre Gottes. Niemand kann sagen, hey, das war ja nicht mehr als recht, dass Gott mich bekommt. Kann keiner sagen. Keiner. Er befähigt uns. Amen. Nächster Vers. Ist es bei euch nicht genauso? Amen. Amen. Dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid, verdankt ihr nicht euch selbst, sondern Gott. Er hat in Christus seine Weisheit sichtbar werden lassen. Eine Weisheit, die uns zugute kommt. Überlegt es mal. Eine Weisheit, die uns zugute kommt. Denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Durch Christus gehören wir zu Gottes heiligem Volk. Und durch Christus sind wir erlöst. Halleluja. Stell dir mal vor, jemand, der stellt hier ein Tablett hin mit 50 goldenen Steinen. Eins davon ist ein echtes Goldnugget. Wenn du keine Ahnung hast, wie echtes Gold aussieht, wie viel das wiegt und so weiter, wirst du es schwer haben, das Echte da rauszufinden. Richtig? Aber Gott gibt dir Weisheit, um das Echte zu finden. Menschen in der Welt, die schauen alle 50 an und sagen, boah, ich bin reich, boah, krass, ich habe 50 Goldnuggets. Die merken gar nicht, dass das meiste, das allermeiste davon wertlos ist. Und so bauen sie ihr Leben. Sie bauen ihr Leben ganz oft auf wertlosen Dingen, Leute. Auf Dinge, die sie nicht voranbringen, die keinen Wert haben. Aber das eine Nugget, wenn du das findest, das ist Jesus, dann reicht dieses eine Nugget aus. Das ist so viel wertvoller wie die 49 Wertlosen. Amen. Halleluja. Seid ihr eigentlich da heute Morgen? Ihr seid so leise, seid eingerostet oder was ist los hier? Oh, das ist wahrscheinlich der Punkt. Mach mal oben ein bisschen auf, dann kommt ein bisschen Luft rein. Halleluja. Er hat in Christus seine Weisheit sichtbar werden lassen. Überleg dir das mal. Die Weisheit Gottes ist für dich da. Du weißt Dinge durch die Weisheit Gottes. Du kannst Gott immer bitten um Weisheit. Wenn ich eine wichtige Entscheidung habe, mache ich das nicht aus dem Bauch. Euer Gott ist euer Bauch, sagt Paulus. Bauchgefühl ist nicht gut. Hat mit der Wahrheit überhaupt nichts zu tun. Sei vorsichtig mit dem Bauchgefühl. Gott ist Wahrheit und Weisheit und frag ihn und dann kriegst du Weisheit. Und wir spüren, tu es, lass es. Das ist wichtig für euer Leben. Weil sonst wirst du reingelegt. Diese Welt ist nicht gut. Und die, die dieser Welt angehören, die meinen es auch nicht gut mit dir. Aber Gott ist mit seiner Weisheit für uns da. Vers 31. Wenn also, um es mit den Worten der Schrift zu sagen, jemand auf etwas stolz sein will, soll er auf den Herrn stolz sein. Du merkst sofort, wie jemand tickt. Du musst Menschen beim Reden zuhören oder dir selber zuhören. Weißt du sofort, wo ihr Glaubenslevel ist. Die können dir irgendwas vom Pferd erzählen, obwohl sie nicht reiten können. Aber wenn du merkst, das passt nicht, das toucht dich nicht. Ist es etwas, wo sie auf Gott stolz sind? Ich sehe es ganz oft im Lobpreis und Anbetungszeit. Hier und woanders. Leute, die nicht lobpreisen und anbeten können, weiß ich, die haben keine Beziehung zu Jesus. Ja oder nein? Es ist so. Weil wenn ich verliebt bin, dann rede ich den ganzen Tag von meiner Frau. Von meinem Schatz, von meiner Flamme, wenn ich jung bin. Ich habe nur noch eins im Kopf, den ganzen Tag. Oh, wann ist endlich vier? Ich will zu meinem Schatz. Ich habe noch nie einen Verliebten getroffen, der, oh, nachher ist vier. Oh Mann, sehe ich die Alte wieder. Oh. Sowas gibt es nicht. Und wenn jemand im Lobpreis sitzt oder steht und so, oh, noch ein Lied. Oh, hoffentlich ist bald 12. Oh. Leute, das... Er braucht mir nicht erzählen, ich liebe den Herrn. Ja, ist klar. Jesus sagt, an den Früchten sollst du jemanden erkennen, nicht am Blabla. Stimmt's? Und wenn mir einer erzählt, ich habe so viel Liebe in mir, ich halte es kaum mit mir selber aus. Und dann kommt irgendeiner um die Ecke und macht irgendwas Blödes und der wird aggressiv, weiß ich, da ist nicht viel mit Liebe. Liebe deckt alles zu. Vergibt es, lässt los, sucht nicht das eigene und so weiter. Beobachte Leute und du merkst genau, sind die in der Liebe. Einer, wo in der Liebe ist und den Leuten immer Gutes tut, immer nachgibt, da weißt du genau, boah, krass. Ich habe einen Freund bei mir. Ich reg mich als auf, sei, stell dir vor, und dann erzähle ich dem. Und dann sagt er immer selber, ach, weißt du, Thomas, die sind halt in der Welt, die wissen es nicht besser. Dann reg ich mich auf im ersten Moment, denk, hört der mir überhaupt zu? Der gibt mir nie recht. Der ist voller Erbarmen für die Leute. Und wenn der weg ist, denke ich, oh, erzähle ich nichts mehr, der hört eh nicht zu. Und dann irgendwann sagt der Heilige Geist, hörst du eigentlich ihm zu? Jedes Mal, seit Jahren geht es so. Und dann denke ich so, oh, krass, ey, boah. Du stehst da vorne, predigst, machst den großen Pastor und unter der Woche regst dich auf über Leute. Komm, sei ehrlich. Ich sag's euch immer, wenn Gott euch nicht mehr korrigieren kann, dann ist vorbei. Ich liebe es, wenn Gott mich korrigiert. Nicht in der ersten Stunde, aber irgendwann danach. Ja. Und ich sage ihm so oft, ich kenne niemanden, der so viel liebt wie du. Ich kenne niemanden. Schon manchmal, wenn ich erzähle, wie jemand blöd zu mir war, kullern dem die Tränen. Und ich denke so, hä? Ich meine dich heute Morgen, ich weiß jetzt, der Thomas. Ich meine dich heute Morgen. Der Heilige Geist meint dich heute Morgen. Amen. Ist unser Herz hart oder ist es weich? Je nachdem, so werden wir reagieren. Mit was das Herz voll ist, geht der Mund über. Ist dein Herz hart, wirst du hart reden. Du wirst zuvor hart denken. Weil es kommt immer vom Reden. Oder dein Herz ist weich und voller Erbarmen und voller Liebe. Dann wirst du Erbarmen und Liebe reden. Und du wirst Erbarmen und Liebe geben. Und das ist der Prozess. Amen. Der Weg ist das Ziel. Du wachst nicht morgens auf und sagst, boah, bin ich jetzt heilig. Boah, spür ich die Liebe. Oh, Welt, komm her, ich umarme dich. Das gibt's nicht. Sondern es sind Prozesse, wo immer wieder Gott einen Spiegel irgendwo hinstellt und du erschreckst oder du sagst, oh, ist aber schon ein wenig freundlicher geworden. Ja, Amen. Ich hatte heute Morgen eine Offenbarung, die erzähle ich euch gleich. Ich habe zwei Bibelstellen euch mitgebracht, die habe ich noch nie verstanden. Heute Morgen habe ich sie zum ersten Mal verstanden. Ich glaube, ihr werdet auch begeistert sein. Ich lese euch jetzt mal das Ganze nochmal bei Gute Nachricht vor. Das haben wir leider nicht online. Ich hoffe, dass das irgendwann gibt. Gute Nachricht ist so echt mit die beste deutsche moderne Übersetzung überhaupt. Finde ich die mit am besten. Manche Sachen kommen echt bei Luther besser rüber, aber vieles ist in der Guten Nachricht so aufs heutige Deutsch, dass man es echt gut versteht. Ja? Und da ist es noch ein bisschen anders. Und da heißt es, schaut doch euch selbst an, Brüder und Schwestern. Wen hat Gott denn da berufen? Es gibt ja nicht viele unter euch, die nach menschlichen Maßstäben klug und einflussreich sind oder aus einer angesehenen Familie stammen. Gott hat sich vielmehr in der Welt die Einfältigen und Machtlosen ausgesucht, um die Klugen und Mächtigen zu demütigen. Er hat sich die Geringen und Verachteten ausgesucht, die nichts gelten, denn er wollte die zu nichts machen, die in der Welt etwas sind. Niemand soll sich vor Gott rühmen können. Euch aber hat Gott zur Gemeinschaft mit Jesus Christus berufen. Mit ihm hat er uns alles geschenkt. Er ist unsere Weisheit. Oh, ich liebe diese Worte. Die wahre Weisheit, die von Gott kommt. Durch ihn können wir vor Gott als gerecht bestehen. Durch ihn hat Gott uns zu seinem heiligen Volk gemacht und von unserer Schuld befreit. Es sollte so kommen, wie es in der Heiligen Schrift steht. Wer sich etwas rühmen will, soll sich mit dem rühmen, was der Herr getan hat. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Und das nächste Thema, an das wir gehen, ist das Joch. Das Joch. Und ich habe einige Bibelstellen immer gelesen, habe gedacht, das Thema mit dem Joch gefällt mir überhaupt nicht. Das ist irgendwie, machst du mal das erste Bild mit dem Joch? Ich zeige euch mal ein Joch, da geht es um Ochsen. Ochsen, die ein Joch tragen. Und dieses Joch ist auf den Schultern und sie müssen was leisten. Und ich habe immer gedacht, boah, guck mal, das ist ja, da bin ich gefangen, da bin ich irgendwie, ne? Aber irgendwie habe ich es nie richtig verstanden und habe irgendwie auch mich nie richtig so getraut, darüber zu predigen, weil mir Offenbarung fehlte. Und in Matthäus 11, 28 bis 30, darfst du dran machen, sagt Jesus, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Dann sagt Jesus, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin gütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Das ist mal eine Aussage, oder? Ich dachte, ich komme raus aus dem Joch vom Teufel und jetzt habe ich ein Joch bei Gott. Irgendwie schmeckt mir das nicht. Geht's euch auch so? Ich finde es irgendwie komisch. Aber Jesus sagt, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Und da ist der Schlüssel. Es gibt zwei Arten von einem Joch. Eins von Gott und eins vom Teufel. Die haben miteinander nichts zu tun. Wir sind geprägt vom Joch des Teufels, aber checken nicht, dass das Joch von Gott gut ist. Und wenn du ein Joch trägst, dann gehst du mit Gott. Du machst etwas, du begreifst, es gibt was zum Ziehen, es gibt was zum Pflügen, es gibt eine Arbeit, die erledigt werden muss. Und es gibt auch Christen, die sagen, ja, das geht mich alles nichts an. Das ist nicht meine Berufung. Ich mache nichts für den Herrn, außer ihn zu lieben. Das muss genug sein. Sag das mal deiner Frau. Ich mache gar nichts zu Hause und auch sonst nichts. Ich liebe dich ja. Ich weiß nicht, ob die einverstanden ist oder umgekehrt. Du hast einen Mann geheiratet, will nicht arbeiten, der will gar nichts machen. Der sagt nur, ich liebe dich, Schatz, das muss genug sein. Das geht vielleicht eine Weile gut. Aber irgendwann kommt die Besinnung und man denkt so, na, fühle mich doch ein bisschen ausgenutzt. Vielleicht ist es ein klein wenig einseitig, wenn ich alles mache und er gar nichts oder umgekehrt sie nichts macht. Und ich habe mich immer gefragt, Jesus, was heißt es denn mit deinem Joch? Ich begreife das nicht. Du auch? Ging es dir auch schon mal so? Das Joch, das Jesus auferlegt, drückt nicht. Die Last, die er zu tragen gibt, ist leicht. Zeig mal das zweite Bild. Heute Morgen hat es bei mir Klick gemacht, wie noch nie zuvor. Schaut euch das mal an. Ich habe heute Morgen bei Wikipedia geschaut, was da über das Joch steht. Es gibt verschiedene Arten von Joch, aber das Joch, das ich meine, das Joch ist ein Zuggeschirr, mit dem zwei Ochsen vor einen Wagen oder Pflug gespannt werden. In der Regel ein erfahrenes Alttier mit einem Jungtier. Und dann hat's bumm gemacht in meinem Gehirn. Ich habe gedacht, das ist ja der Oberhammer. Ein Alttier rechts im Bild mit einem Jungtier links im Bild. Und dann habe ich gedacht, das ist ja interessant. Seht ihr, dass rechts das Joch höher ist als links? Das Alttier macht viel mehr Arbeit als das Jungtier. Das Alttier trägt sogar das Joch höher, wo es schwerer ist, wie bei dem Jungtier. Seht ihr das? Und dann hat mir der Herr gesagt, das Alttier ist Jesus. Das Alttier ist Jesus. Und jetzt macht das alles Sinn. Jesus läuft neben dir im selben Joch. Er weiß alles, wo es drückt, wo es klemmt, wo es schwitzt, wo es macht, wo es tut. Er läuft neben dir und sein Joch ist leicht. Warum? Weil er den Hauptteil trägt. Er trägt eigentlich das Ganze. Er macht die ganze Arbeit. Du läufst eigentlich nur nebenher. Stimmt's? Ihr seid heute so still. Was ist denn los? Jesus ist das Alttier, was neben dir läuft. Er zeigt dir die Richtung. Er hat die Erfahrung. Er zieht eigentlich alleine den Karren und gibt dir das Gefühl, dass du auch was machst. Jetzt kommt's langsam, gell? Es taucht ja langsam auf. Denn das Joch, das ich auflege, drückt nicht. Das drückt nicht. Warum? Weil er das meiste trägt. Das ist fast in der Luft bei dir. Weil er höher ist wie du. Begreift ihr das? Ich habe das Bild heute Morgen. Wow. Ich habe immer gedacht, ich will kein Joch. Das, Aber das ist gut, wenn Jesus neben dir ist. Dann ist es leicht. Dann ist es sanft. Amen. Es drückt nicht. Es ist leicht. Und jetzt sage ich dir ein Geheimnis. Wenn es drückt und wenn es schwer wird, wenn es dich fast erdrückt, ist es nicht Jesus, der neben dir läuft, sondern Satan. Hör dir mal zu. Wenn dein Leben schwer ist und es drückt und du bist verzweifelt und du kommst nicht raus und du bist zu Tode betrübt oder hast vielleicht sogar Suizidgedanken, was auch immer, ist es nicht das Joch von Jesus. Du läufst neben einem anderen. Und jetzt sage ich dir ein Geheimnis. Wenn du mit Satan läufst, tauscht er die Plätze aus. Dann bist du das hohe Tier und er das kleine. Und er lässt dich die ganze Last tragen, weil er stinkfaul ist und link. Und sagt noch zu dir, auf, zieh mal, dabei ziehst du schon alles. Sag mal, das geht doch besser. Los, auf. Wisst ihr, und das nennt man Religion. In Religion kannst du nie das Ziel erreichen, weil Religion nicht aus Liebe gegründet ist, sondern aus Leistung. Egal welche Religion dieser Welt, du musst immer für Gott tun oder für die Götter. Der einzigste Gott, der zu den Menschen kam und für die Menschen starb, ist Jesus. Jesus war bereit für dich zu sterben. Bei allen anderen Religionen musst du ganz oft für Gott sterben. Ob das die Moslems sind, ob das die Buddhisten sind oder früher hier im Norden, wo sie an Odin und Wotan und Thor geglaubt haben. Gestern habe ich wieder so eine Ausgrabung gesehen, wo sie so ein ehemaliges Sumpfgebiet gefunden haben, waren über 90 Frauen und Kinderleichen, irgendwo in Friesland oben. Die haben sie da ihren Göttern geopfert, haben sie ins Moor reingeworfen. Immer muss Blut fließen, immer müssen Menschen getötet werden, um die Götter zu befriedigen. Gott hat sich selbst befriedigt mit seinem eigenen Sohn. Er hat Frieden mit sich gemacht durch seinen Sohn. Amen. Und deswegen machen so viele Witze über den christlichen Glauben, weil sie nicht verstehen, was Jesus am Kreuz getan hat. Sie spotten über den Messias und sie lehnen seine vollkommene Erlösung ab. Weil Menschen, die Religion lieben oder religiös aufgewachsen sind, wollen immer etwas tun für Gott. Sie haben ein schlechtes Gewissen, wenn sie nichts für Gott tun können. Pass auf vor Christen, die immer was tun wollen. Ich frage mich, hat der Herr dir das gesagt, dass du es tust? Oder ist es dein Fleisch, wo befriedigt werden will? Oder dein Ego oder Anerkennung? Seit ich Pastor bin, erlebe ich überwiegend da draußen nur Ablehnung und Verachtung. Da draußen gibt es niemand, der sagt, oh, du bist Pastor, toll. Nee, die nehmen mich alle nicht ernst. Meine eigene Familie, ich habe mit keinem mehr Kontakt und ich will mit keinem mehr Kontakt seit 2 Jahren. Ich habe vor 2 Jahren, Januar, habe ich gesagt, jetzt ist Schluss, ich mag nicht mehr, ich bin jetzt 50, jetzt ist Schluss, ich bin nicht mehr der Familiendepp. Versteht ihr? Mir geht's wie Jesus, als sie kamen, hey, deine Brüder und deine Mutter sind da draußen. Und Jesus sagt, die hier, die das Wort hören, sind mir Vater, Mutter, Bruder und Schwester. Amen, das seid ihr. Und das tut weh, ja, es tut weh, aber es muss so sein, es geht nicht anders. Wenn du immer nur jemanden mitnimmst und du willst losfahren und der zieht immer die Handbremse. Irgendwann musst du sagen, ey, das, ne, es macht Spaß mit dir zu fahren, oder du sagst, das ist Schluss, tschüss, raus, Handbremse auf und Vollgas weiter. Amen. Es bringt nichts. Wenn es ein echtes Joch gibt, muss es auch ein falsches geben, oder? Sonst erzähle ich euch Mist. Stimmt es? 2. Korinther 6, Vers 14. 2. Korinther 6, Vers 14. Macht nicht gemeinsame Sachen mit Menschen, die nicht an Christus glauben und daher andere Ziele verfolgen als ihr. Oder haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit etwas miteinander zu schaffen? Moment, da ist was falsch. 2. Korinther 6, 14. Irgendwie steht's da anders, komischerweise. Also bei mir steht, zieht nicht unter fremdem Joch mit den Ungläubigen. Zieh nicht unter fremdem Joch mit den Ungläubigen. Ich weiß nicht, das ist Luther? Guck mal, könnte sein, dass... Ist das Luther? Genau, habe ich vergessen hinzuschreiben. Mama Luther. Und da heißt es so, zieht nicht unter fremden Joch mit den Ungläubigen. Also gibt es ein fremdes Joch, was nicht für dich ist, was ein weltliches Joch ist. Korrekt? Denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Lichtgemeinschaft mit der Finsternis? Also gibt es 2 verschiedene Joche, eins aus Licht und eins aus Finsternis. Und der Teufel hat auch ein Joch, was er dir gern auflegt. Du kannst aber wirklich nur eins tragen. Entweder bist du bei Christus unter seinem Joch. Das ist, wer weiß noch, wie das ist? Leicht und sanft, danke. 2 hören zu, das ist gut. Aber sein Joch ist erdrückend. Erdrückend. Jesus hat vorhin gesagt, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt. Das Joch dieser Welt und das Joch der Finsternis und Satans ist ein Joch, was dich plagt. Und von eurer Last fast erdrückt werdet. Jesus sieht es. Er sagt, ihr seid unter einem falschen Joch. Satan läuft neben dir, klagt dich die ganze Zeit an, sagt, sag mal, bist du zu blöd zum Ziehen? Zieh mal, ich zieh viel mehr wie du. Dabei zieht er gar nichts. Schon mal so, ne? Und jetzt musst du aufpassen, dass du nicht durcheinander kommst und denkst, Gott ist es, der so ist. Immer wieder treffe ich mal Christen, die sagen, Gott ist gemein. Steht in meiner Bibel nicht. In meiner Bibel steht, dass Gott gut ist. Und dass er den Preis bezahlt hat. Und dass du eigentlich nur, wenn du unter dem Joch von Christus bist, läufst du nebenher. Weißt du, was er eigentlich macht? Er macht die ganze Arbeit und gibt dir das Gefühl, dass du auch was machst. Das ist wie die Maus, die auf dem Kopf vom Elefanten sitzt und der Elefant über eine Hängebrücke läuft. Und wo sie drüben ankommt, sagt die Maus, alter Schwede, haben mir 2 die Brücke zum Schwingen gebracht. So ist es nicht anders, wenn Christus was macht. Wenn du für einen Kranken betest und er wird gesund, kannst du auch sagen, Mensch Jesus, wir 2, wir haben den aber heute geheilt. Ich weiß nicht, ob das so korrekt ist, ich glaube eher nicht. Richtig? Gott hat ein Joch für dich und jetzt finde ich Joch gut. Seit heute Morgen finde ich Joch gut, ich habe Frieden geschlossen mit Joch. Es gibt ein falsches Joch. Es gibt ein Joch, was vom Teufel ist. Und nochmal, wer weiß, wie du spüren kannst, ob dieses Joch von Gott ist oder dieses Joch vom Teufel ist. Genau, wenn es leicht ist, ist es von Jesus. Wenn es drückt und wehtut und erdrückt und brutal ist, ist es nicht von Christus. Und nur einer kann sich davon lösen, das bist du. Amen. Pass auf, du verlierst deinen Arbeitsplatz, deine Firma geht bankrott, verlierst deinen Arbeitsplatz, du weißt, Ende des Monats muss ich zum Arbeitsamt. Jetzt kannst du dich für 2 Jochs entscheiden. Du kannst sagen, Halleluja, danke Jesus, dann kommt was Besseres, was Gutes. Ich freue mich schon auf meinen neuen Job, den du für mich hast. Herr, du bist gut. Und du hast wieder ein leichtes und sanftes Joch, was nicht wehtut. Oder du gehst in den Verstand und sagst, oh Gott, in der Zeit, wie soll es noch weitergehen? Alle Firmen stellen niemand ein, wer soll mich einstellen? Und du merkst, wie das Joch auf dir immer schwerer wird und du immer weiter in die Knie gehst, aber nicht vom Herrn. Und du merkst, wie Angst kommt, wie Bedrückung kommt. Und bis zum Ende des Monats wird es immer schlimmer. Bis du nachts nicht mehr schlafen kannst, dein Magen rebelliert, dein Darm rebelliert, dein Blutdruck rebelliert. Alles dreht durch, weil du ein anderes Joch angezogen hast, das Joch des Teufels. Und nochmal, du kannst nicht beide anhaben. Du gehst aus dem von Jesus raus und läufst neben dem Teufel und was er dir sagt. Oder du gehst vom Teufel raus und läufst neben Jesus. Kannst nicht beide Joche ziehen. Leute, wenn ich das vor 30 Jahren mal gepredigt oder mir gepredigt worden wäre, mein Leben wäre viel leichter verlaufen mit manchen Dingen. Wo ich immer geglaubt habe, das ist Gott, der das tut. Nein, ist der Teufel. Und ich habe mich entschieden. Weißt du, da kannst du beten und den Teufel binden bis zum Gehtnimmer. Wir wurden früher trainiert, wenn irgendwas ist, binde den Teufel. Ja, aber wenn doch du Trottel selber unter das Joch gehst, kannst du nicht den Teufel binden. Das sagt Servus, geh mal miteinander. Oder? So ist die Wahrheit, oder? Galater 5, Vers 1. Zur Freiheit hat Christus uns was? Befreit. Wann ist das passiert? Am Kreuz. Warum sind so viele Christen gefangen? Weil sie nicht ihren Stand einnehmen. Bleibt daher, was steht hier? Standhaft. Und lasst euch nicht wieder, du lässt es zu, nicht Gott. Wenn du betest, Gott, mach mich frei von dem Joch, da passiert nichts. Du musst sagen, ich habe Schnauze voll, neben dem Mr. S zu laufen. Das ist deine Entscheidung. Und lass dir nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Das Joch, das der Teufel dir anbietet, ist Sklaverei. Wie viele Rechte hat ein Sklave? Wen interessiert, was ein Sklave will oder nicht will? Wen interessiert die Emotionen eines Sklaven? Wer achtet einen Sklaven? Wie viel ist ein Sklave wert? Nicht zero, null. Und wenn du auch solche Emotionen empfindest, musst du dich fragen, wer hat ein Joch auf dich gelegt? Stimmt's? Leute, wisst ihr, dass Prediger und Pastoren auch Joche verteilen können? Wenn ich nicht an Heilung glaube und du krank bist und du kommst jede Woche zu mir, Thomas, kannst du für mich beten? Und ich bete im Unglauben, was passiert? Nichts. Und irgendwann, nach ein paar Wochen, Monate, gehst du mir so auf die Nerven, dann benutze ich meine Predigt, um auszuteilen. Wer nicht glaubt, wenn für ihn gebetet wird, hat kein Glauben. Ich gebe den schwarzen Peter an dich zurück. Obwohl ich als Leiter nicht glaube. Passiert es da draußen, ja oder nein? Irgendwann, ich habe das so oft erlebt in meinem Leben, wo ich mit Pastoren zu tun hatte, wo ich noch kein Pastor war. Und sie kamen und haben gesagt, ja Bruder, ja liebe Schwester, irgendwo in deinem Leben muss Sünde sein. Na, so eine Offenbarung, zeig mir mal einen, wo keine ist. Hast du heute schon gesündigt? 100%. Es sind auch Sünde Dinge, die du nicht tust, nicht nur die Dinge, die du tust. Du überlegst gerade, ich habe heute noch nicht geklaut, ich habe noch nicht gelogen. Vielleicht hast du heute noch nicht gebetet, vielleicht hast du heute noch nicht gesagt, Gott, ich liebe dich von ganzem Herzen. Das ist auch Sünde. Vielleicht bist du heute an einem Bettler vorbeigelaufen, hast gedacht, guck dir den alten faulen Sack an, der kriegt gar nichts von mir, der sauft eh nur Schnaps. Nicht mehr unter ein Joch der Sklaverei. Wirklich, ich bekenne das bis heute Morgen, wo der Herr und die Woche, waren schon einige Sachen, wo Gott zu mir geredet hat, wo es auf einmal, wo ich merke, wow, krass, jetzt verstehe ich, was ein Joch bedeutet. Aber ich musste erst das Bild sehen von den zwei Ochsen. Zeig dir nochmal. Zwei Ochsen laufen nebeneinander. Das Alttier leidet das Jungtier. Und als Jesus zu mir sagte, ich bin das Alttier, wow, krass, ich habe Gänsehaut gehabt, ich dachte vor allem von meinem Bürostuhl. Jesus läuft mit dir zusammen. Du bist eigentlich unter gar keinem Joch im Sinne, ein Joch, was dich knechtet, sondern ein Joch, was dich führt und leidet. Das ist was ganz anderes. Jesus zeigt dir, nee, wir laufen jetzt nicht links, wir laufen jetzt nicht rechts, nein, wir bleiben schön in der Spur. Und da kannst du drücken und drücken geht nicht, weil das Joch hält dich ganz nah bei Jesus. Du sagst, Jesus, aber da drüben sind die Blumen so schön. Und Jesus weiß, da ist Sumpf, da gehen wir nicht zu den Sumpfblumen, weil rein ist leicht, aber raus ist schwer. Jesus ist so gut, dass es sich eigentlich im Prinzip dich ganz nah an sich bindet, um dir Gutes zu tun. Und du denkst, wow, Jesus, wir zwei, wir haben heute im Flug gezogen, war das nicht toll? Und Jesus, ach, du warst ja auch dabei, stimmt. Habe ich gar nicht gemerkt. Denn das Joch, nochmal Matthäus 11, 28, 30 oder 30, Matthäus 11, 30. Denn das Joch, das ich auflege, drückt nicht. Wie oft habe ich gedacht, Mann, es fühlt sich so an wie Blasphemie. Mein Rücken tut weh, das hat sich schon reingeschnitten. Ich spüre doch, wie heftig, wie schwer das Ding ist. Wie kann der sagen, es ist leicht? Merkst du heute Morgen was? Ich glaube, der Heilige Geist wird dir einige Momente zeigen in der Vergangenheit, auch die nächsten Stunden und Tage, wo du spürst und gedacht hast, das war Gott, das Joch. Nein, und du wirst merken, es war der Teufel. Es war nicht Gott. Es kann nicht beides sein. Sein Joch ist leicht. Es drückt nicht. Amen. Wenn es drückt oder er drückt, die Situation hatte ich oft in meinem Leben, wo ich mich gefragt habe, wo ist denn Gott? Warum ist denn das wieder alles so? Ich habe eine Lüge geglaubt und wenn ich diese Lüge glaube, komme ich raus aus dem Joch von Jesus und der Teufel steht schon da mit seinem Joch. Sagt, ah, sind wir mal wieder herrenlos. Komm her, ich habe Platz, ich habe Zeit. Herzlich willkommen, jetzt geht's los. Und er ist der Treiber. Er hat die Peitsche, er treibt dich an und sagt, weiter geht's. Wenn du sagst, ich kann nicht mehr, weiter, du faules Stück. Und wir denken, was habe ich wieder gemacht? Dann vergleichen wir uns mit den anderen, denken, oh, der geht so viel besser wie mir. Der ist so gesegnet, ich aber nicht. Ich merke in den letzten 10 Jahren so extrem, wie die Bibel sich für mich komplett umdreht, obwohl sie noch dieselbe ist, wo ich früher immer gedacht habe, Gott macht, Gott macht, Gott macht. Heute merke ich, ich muss, ich muss, ich muss. Und ich muss es gut. Ich treffe die Entscheidung, ob ich nah oder ferne bei Gott bin. Ich treffe die Entscheidung, ob mein Leben erfolgreich oder nicht erfolgreich ist. Ist das wahr? Leute, das ist herausfordernd. Such dir da draußen mal 2 Christen, denen du das erzählst, die Lust darauf haben, Verantwortung zu übernehmen. Nee, wenn ich krank bin, habe ich mein AOK-Kettchen. Und wenn jemand putzen muss, das mache ich auch nicht. Da rufe ich im Amt an, ich schicke mir eine Putze, weil ich habe ja Rücken kaputt. Immer ist irgendeiner, aber selber mal. Es ist echt was ganz Seltenes geworden. Wirklich, wirklich schwierig. Ich soll euch liebe Grüße von Markus Dippel sagen. Im Herbst kommt er wieder. Da ist schon wieder heiß wie was. Und ich freue mich schon drauf. Und da habe ich die Woche mit Markus über 2 Stunden telefoniert. Und da sagt er mir so einen Satz und sagt, Thomas, ist dir schon mal aufgefallen, wenn du die Bibel liest, dass Paulus immer nur zu ganz wenig Leuten ging? Der ging nach Ephesus, das war damals das Zentrum der Religion. Da gab es für jeden Gott einen Tempel oder eine Statue oder einen Ort, wo angebetet wird. Und sogar für den unbekannten Gott gab es eine Stelle, um sicherzustellen, dass wir alle haben. Und aufgrund dessen fängt Paulus eine Predigt an in Ephesus. Aber es waren nicht mehr als 12 oder 14 Leuten, denen er da dient. Müsst ihr euch mal vorstellen. In einer riesigen Stadt. 2 Handvoll, 3 Handvoll Menschen, denen Paulus diente. Aber es war nicht umsonst, oder? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ganz oft liest man auch in den Grüßen, die er schreibt, am Ende von den Briefen. Da grüßt er vielleicht 10 Leute. In Korinth und hier und da und dort und denkst so, hey, wir denken immer zu riesen Maßstäben, aber es waren nur wenige. Guck dich heute Morgen mal um, was für tolle, berühmte Leute hier sind. Haben wir doch gerade gelesen, oder? Begreifst du langsam deinen Wert? Dein Wert bestimmt nicht deine Ausbildung und dein Kontostand. Das hat mit deinem Wert nichts zu tun. Dein Wert bestimmt der Vater. Und wenn er das opfert für dich, was er am allermeisten liebt, wie wertvoll bist du dann? Amen. Bitte predig dir selber. Du bist der größte Prediger in deinem Leben. Ich kann hier mir den Mund fußlich predigen. Und wenn du rausgehst und sagst, mir geht's so gut, mein Leben ist... Genau so wird es sein, weil du bist der stärkste Prediger. Aber wenn du nächste Woche einen Moment hast, wo du dich voller Last fühlst oder erdrückt fühlst, predig dir selber. Ich nehme die Last nicht an. Nein, meine Last ist leicht. Und mein Joch ist sanft. Du musst dir selber laut predigen. Und es wird sich manifestieren. Du wirst sofort merken, da war ein Change. Da war ein Switch. Da Da hat sich was verändert. Oh, Halleluja, es ist leicht wieder. Cool. Ich laufe wieder neben Jesus. Nicht mehr mit dem Joch des Teufels. Ich habe zwei so heftige Wochen hinter mir. Ich habe mir vorgenommen, ich werde nicht drüber predigen heute, aber es waren ein paar Tage dabei, wo ich gedacht habe, ich weiß nicht mehr, wie ich heiße. So heftig war das. Und bis heute Morgen habe ich noch gedacht, boah, frag mal meine Frau, ich habe gestern fast den ganzen Tag geschlafen, ich war erschöpft. Ich habe bis 10 geschlafen, ich bin um 10 ins Bett, bis morgens um 10 geschlafen, dann bin ich 2 Stunden raus, dann bin ich um 12 wieder ins Bett bis um 4 und dann bin ich abends um 9 wieder ins Bett. Ich war kaputt. Es hat mich körperlich erschöpft. Und naja, was läuft denn hier für ein Spielfilm? Aber ganz oft führen solche Sachen immer zu den tollsten Predigten. Ja? Und Anfang der Woche schlage ich die Bibel auf, lese ich die Bibelstelle. Kommt alle her zu mir, denke ich, ja, schön, wow, tolle. Dann zu, nächsten Tag ging es mir noch schlechter, ich mache die Bibel wieder auf, kommt her zu mir alle. Das war 3-mal. Denke ich, glaube, Herr, du willst mir irgendwas sagen, aber ich kapiere das nicht. Manchmal ist es so. Einer zahlt den Preis, nichts ist umsonst. Amen. Manchmal ist es in deinem Leben auch, wo du merkst, manchmal geht es uns so lange so schlecht, bis wir endlich anfangen zu beten. Manchmal lassen wir es ganz lang zu, stimmt's? Manchmal dauert es ganz lang, bis wir auf die Idee kommen, uns wirklich wieder neben Jesus in die Spur zu bringen. Wenn du neben Jesus läufst oder neben Satan, hast du 2 verschiedene Sachen. Jesus motiviert dich, Satan kritisiert dich. Habt ihr das verstanden? Jesus motiviert dich. Der sagt, komm, das ist nicht so schwer, das packen wir 2. Komm, wir schaffen das, der Horizont ist in Sicht. Ich mache das schon für dich, komm. Und du merkst gar nicht, wie sich das Joch von Jesus so wupp und du spürst es gar nicht mehr und denkst, oh, der hat recht, ist aber leicht. Aber einer trägt die Last. Von selber geht sie nicht. Einer trägt die Last. Ist das wahr? Beim Teufel ist andersrum. Der lässt sich unten sein und dich oben. Und sagt, komm du faules Stück, los. Der kritisiert dich noch, obwohl du schon gar nicht mehr kannst. Er ist unbarmherzig, merkt ihr das? Er ist unbarmherzig. Bei ihm gibt es keinen Cent an Barmherzigkeit. Er ist böse durch und durch. Er will dir nichts Gutes. Vor ein paar Wochen habe ich gepredigt über Philadelphia, die Gemeinde in Offenbarung. Könnt ihr euch erinnern? Ihr habt eine kleine Kraft, sagt Jesus. Eine kleine Kraft. Wir haben ja auch eine kleine Kraft. Aber wir haben das Wort. Amen. Und es macht den Unterschied in jeder Situation, ob du das Wort hast oder ob du nicht das Wort hast. Ob du Krankheit versuchst zu erklären, weil sie nicht geht, oder ob du standhältst und sagst, das ist illegal. Ich habe das, ich spüre das, ich nehme Medikamente, ja, aber es ist illegal. Und es wird gehen. Amen. Du musst standhaft bleiben. Und manchmal ist es halt eine Zeit, wo es dauert. Aber wir passen uns nicht der Welt an. Mein größter Wunsch wäre, dass die Welt schmeckt, dass wir Salz sind. Und nicht umgekehrt, dass wir immer in der Welt das Salz suchen. Ich muss die Welt nicht kopieren. Ich brauche hier keine Licht- und Lasershow oder Wohlfühlatmosphäre, wo ich neulich gepredigt habe. Nenn keinen Namen. Sei, wie viel Zeit habe ich denn? 20 Minuten. Ich sage, mit Lachen muss ich lachen. Da ist ja nicht mal die Einleitung zu Ende. Was soll ich mit 20 Minuten? Ja, wir haben gemerkt, es ist gut für die Leute. Ich frage mich nicht, was gut für die Leute ist. Jesus hat sich auch nicht gefragt, was gut für die Leute ist. Der predigt das Wort, das Wort, das Wort, manchmal aus dem Boot raus, weil der ganze Horizont voller Menschen war. Paulus predigt, bis einer einschläft und aus dem Fenster fällt. Dann geht er runter, weckt den auf und den Toten und dann sagt er, hock dich wieder ins Fenster, weiter geht's. Wenn der nochmal runtergefallen wäre, selb in grün. Paulus hat nicht gesagt, oh, ich aber, oh, das tut mir jetzt aber leid, dass ich so lange gequasselt habe. Paulus sagt, ihr braucht das Wort und jetzt ist es da. Morgen vielleicht nicht mehr. Amen. Das gefällt nicht jedem. Und ich habe mich entschieden, wenn es nicht gefällt, soll er gehen, soll er irgendwo hingehen, wo er seine 20 Minuten Predigt kriegt und dann ist gut. 3 Lobpreislieder haben die gesungen. 3. Wow. Da hat sich der Heiland aber arg gefreut heute. 3 Lieder hat er gekriegt, der gute Heiland. Das ist doch keine Anbetung. Wenn richtig Anbetung ist, kann ich fast nicht mehr aufhören. Manchmal habe ich hier das Gefühl, ich mag jetzt gar nicht predigen. Ich bin so nah bei Jesus. Ich mag einfach weiter kuscheln mit ihm. Ja, wahr ist wahr. Aber ich weiß, das ist mein Job hier und dann mache ich es auch. Aber ich wundere mich über Leute, die das nicht kennen. Und bei mir hat es auch ein paar Jahre gedauert, bis ich drin war. Aber irgendwann bin ich reingekommen. Amen. Ich bin so froh, dass wir frei sind von Religion. Glaubt ihr mir das? Ich hasse nicht so sehr wie Religion. Es ist eine zerstörende Kraft und eine zerstörende Macht. Wirklich. Und viele Menschen begreifen das nicht. Die denken, Religion ist von Gott. Wer hat denn Jesus gekreuzigt? Es war nicht die Sünde, es war die Religion. Die Religion war ständig gegen Jesus. Er heilt am Schabbat, am Feiertag heilt er einen Mann, der von klein auf krank war. Und sie stehen nebendran. Wie kann er am Schabbat heilen? Das ist mein Lieblingsbeispiel. Dass der krank ist und leidet und im Dreck liegt, das interessiert die überhaupt nicht. Sondern nur die Regeln einhalten. Sie legen noch mehr Joche auf die Menschen. Nicht nur eins von Satan, nee, ganz viele. Bis die überhaupt nicht mehr sich bewegen können vor lauter Last. Gibt noch eine andere Stelle, wo Jesus das sagt. Ihr legt den Menschen so Lasten auf und ihr seid selber nicht bereit, die zu tragen. Die tiefste Erkenntnis, die ich empfangen habe, ist, je mehr jemand das Gesetz oder Religion predigt, du musst, du darfst nicht, du musst, du darfst nicht, schau in sein Leben. Ich garantiere dir, das, was er so auf die Leute runterpredigt, ist er selber nicht bereit zu halten. Schau hinter die Kulissen, es ist so. Er sagt den Leuten, du musst geben. Er gibt gar nichts. Er sagt den Leuten, du musst treu sein deiner Frau. Er geht fremd. Leute, habt ihr schon mitgekriegt bei den ganzen großen Kirchen, wie viele Skandale ans Licht kommen? Gott lässt lange Zeit der Gnade, aber irgendwann knallt's. Und nobody's perfect. Niemand. Richtig? Es ist so. Halleluja. Haben wir heute Morgen ein gutes Wort gehört? Komm, lass uns aufstehen. Lass uns mal wirklich aufstehen, auch im Geist. Wir feiern gleich Abendmahl. Und ich glaube, wir feiern heute ein ganzes Stück anders Abendmahl wie zuvor. Amen. Wir machen jetzt ein gemeinsames Gebet. Du darfst nachbeten. Herr Jesus Christus, ich komme heute Morgen vor deinen Thron. Und ich bin so dankbar, dass ich dein Joch tragen darf. Dein Joch ist leicht und sanft. Alles, was drückt und erdrückt, ist nicht von dir. Und du sagst, kommt alle her zu mir, die ihr geplagt seid und erdrückt werdet. Herr Jesus, heute Morgen tausche ich jedes falsche Joch aus gegen das echte bei dir. Dir zu dienen, dir nachzufolgen, mit dir vorwärts zu gehen, ist leicht und gut. Und alles andere ist kein Joch von dir. Und ich bitte dich heute Morgen, dass du den Heiligen Geist beauftragst, mich sofort zu warnen, wenn ich mich von deinem Joch entferne, und mich dem Joch der Religion oder Satans nahe. Amen. Halleluja. Yes. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Nimm dir einen kleinen Moment, wo du in die Ruhe kommst, dir vorstellst, dass Jesus vor dir steht, oder dir bewusst machst, was er für dich am Kreuz errungen hat, und heute Morgen voller Dankbarkeit das Abendmahl nehmen darfst, als Proklamation, wenn du das Brot nimmst, dass sein Leib erlöst ist, dass er sein Leib hat schlagen lassen, auf dass der Leib der neuen Gemeinde, dass er losgekauft ist von jedem Joch, von jeder Religion. Danke, Jesus, Halleluja. Danke, Herr, für dein Leib. Welch ein Vorrecht, am Tisch des Herrn zu sitzen, ha? Im Angesicht unserer Feinde. Jesus schämt sich nicht für uns, sondern er sitzt sich zu uns, auch wenn Satan zuschaut. Er ist bei uns, wird uns nie verlassen noch versäumen. Halleluja. Wenn du den Traubensaft in der Hand hältst als Zeichen, ist egal, ob Wein oder Traubensaft, darum geht's nicht. Es geht darum, dass wir mit Jesus Abendmahl feiern. Das ist als Zeichen für sein Blut, das er vergossen hat am Kreuz. Das ist ein neuer Bund in seinem Blut. Das darfst du proklamieren, du darfst dir das ganz bewusst machen heute Morgen. Das ist ein neuer Bund in seinem Blut, wo du mit reingenommen bist. Wo er für dich und über dir ausgerufen hat, es ist vollbracht. Danke, Herr, dass ich zum neuen Bund gehöre. Zum Bund der Gnade, der Liebe und der Vergebung und nicht zum Bund des Gesetzes, der Religion und der Leistung. Danke, Jesus. Halleluja. Danke für deine Erlösung.